Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Drei Themen heute. Gestern wurde ein hoher französischer Geistlicher wegen Vertuschung verurteilt. Schon wieder einer. Unser Frankreich-Korrespondent erklärt den Fall Barbarin und schätzt die Folgen ab. Außerdem hören wir am Weltfrauentag in den Dresdner Kreuzchor hinein. Noch ist das ein Knabenchor. Und wir erinnern an den jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber und seine versöhnlichen Gedanken. Ich sehe nicht, wofür ich schuldig sein sollte, hatte der Erzbischof von Lyon, Philippe Barbarin, im Laufe des Prozesses beteuert. Das Gericht sah es anders und verurteilte den Kardinal gestern zu 6 Monaten auf Bewährung. Barbarins Fall hängt zusammen mit dem eines Priesters, dem vielfacher sexueller Missbrauch an Pfadfindern vorgeworfen wird. Die Schuld bestehe im Schweigen, erklärte das Gericht in Lyon. Barbarin habe Vorwürfe gegen diesen Priester aus dem Jahr 2014 nicht weiter verfolgt. In Frankreich gibt es, anders als in Deutschland, eine Anzeigenpflicht beim Verdacht auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger. Barbarins Anwälte kündigten an, in die Berufung zu gehen. Der Kardinal fühlt sich offenbar nicht mehr dazu berufen, weiter Bischof zu sein. Er will dem Papst einen Rücktritt anbieten. Ich bin nun mit unserem Korrespondenten Jürgen König in Paris verbunden. Guten Morgen, Herr König.
Guten Morgen, Frau Florin.
Herr König, Barbarin ist der dritte hochrangige Kleriker in Frankreich, der wegen Nichtanzeige juristisch belangt wird. Nach dem Bischof von Bayeux, Lisieux, das war schon 2001, und dem Bischof von Orléans vor einigen Monaten. Regt das in Frankreich noch jemanden auf?
Also sagen wir nicht im Sinne einer spontan hochkochenden öffentlichen oder auch medialen Erregung, das nicht, gar nicht. Gläubige Katholiken regt das natürlich auf, sehr sogar. Politiker äußern vielleicht ihre Betroffenheit, wenn auch sehr zurückhaltend, um ja nicht den Eindruck zu erwecken, da würde jemand die Bereiche Kirche und Staat ja unzulässigerweise vermischen. Alle offiziellen Einrichtungen existieren hier grundsätzlich in Distanz zur Kirche, müssen das auch per Gesetz tun. Allein das verhindert schon ein besonderes öffentliches sich Aufregen über solche Fälle. Zum Rücktritt des Kardinal Barbarin gestern gab es zum Beispiel nicht eine einzige öffentliche Politikerreaktion.
Nun tritt ein Bischof nicht einfach zurück, sondern er bittet den Papst darum, dass das Rücktrittsgesuch angenommen wird. Wird Barbarins Ankündigung begrüßt oder bedauert von der Basis, von der katholischen Basis?
Na, je nach Standpunkt. Die Opfer pädophiler Priester, die begrüßen natürlich diesen Rücktritt, sagen, er sei viel zu spät gekommen. In den Pressekommentaren, auch denen der katholischen Presse, La Croix zum Beispiel oder Le Pèlerin, der Pilger, da werden Urteil und Rücktritt einhellig begrüßt. In der nicht-religiösen Presse, sagen wir mal, nicht ohne Spott, so im Sinne von die Messe ist gesungen und so weiter. Solche Bemerkungen finden sich oft. Vertreter der Kirche, die Bischofskonferenz zum Beispiel, sie hat nur eine Erklärung veröffentlicht. Man nehme Urteil wie Rücktrittsabsicht zur Kenntnis, kommentiere das aber nicht. Das sei Sache des Papstes. Die Basis hat sich sozusagen überhaupt nicht geäußert. Es gibt auch ansonsten, wie gesagt, keine nennenswerten öffentlichen Äußerungen dazu.
Das heißt, es wird in Deutschland mehr über diesen Fall diskutiert als in Frankreich?
Möglicherweise, ja.
Was war er für einer? Eher liberaler Flügel, eher konservativer Flügel?
Er war auf der einen Seite ein liberaler, auch ein unkonventioneller Priester, der in Lyon zumal, wo er schon lange lebt und gearbeitet hat, relativ beliebt war. Er fuhr zum Beispiel immer mit dem Fahrrad in die Kirche. Lebt in Kontakt zur Bevölkerung und geriet dann aber immer mehr stieg die Karriereleiter auf und kam dann auch in größere Entfernung zum Volk. Und da wurde er dann tatsächlich ein sehr konservativer Priester, galt bald auch als Symbol. Symbolfigur dessen, was die Opfervertreter ein Schweigekartell genannt haben. Der ranghöchste Kirchenvertreter der Lyons, der über alle Vergehene schützend seine Hand hält.
Die Vertreter der Opfer sagen, schon die Aufmerksamkeit für ihr Anliegen, also eigentlich schon der Prozess selbst, sei ein Sieg und nicht allein das Urteil. Wie werden Betroffene in der französischen Öffentlichkeit behandelt?
Von der Öffentlichkeit werden sie am Rande wahrgenommen, mehr nicht. Also es gibt niemanden, der zum Beispiel eine Aufarbeitungskommission oder so etwas gefordert hätte. Die Kirche hat das Thema totgeschwiegen. Auch das Urteil von gestern wird hier in diesem Sinne interpretiert, dass das Gericht nämlich ganz bewusst nur Kardinal Barbarin verurteilt hat, nicht aber die anderen Angeklagten, auch sie ranghohe Kirchenvertreter. Ihre Verfahren wurden eingestellt, nur Barbarin wurde verurteilt zu 6 Monaten Haft auf Bewährung und dazu jedem der 9 Opfer, die in diesem Prozess als Kläger auftraten, einen symbolischen Euro zu überweisen, als Anerkennung ihrer Leiden, als symbolische Bitte um Vergebung. Das wird hier von vielen so verstanden, als habe das Gericht ganz bewusst Kardinal Barbarin zum Handeln, zum symbolischen Reden bringen wollen, eben indem er 9-mal diesen einen Euro überweisen muss.
Mhm. Kirche und Staat sind in Frankreich strikt getrennt, sehr viel strikter als in Deutschland. Sie haben es erwähnt, die französische Kirche ist eher eine arme Kirche, es gibt keine Kirchensteuer, sie lebt von Spenden. Ist jetzt eine große Frage für den fast schon Schluss des Interviews, aber was macht das mit den Gläubigen? Wie ist Katholizismus in Frankreich?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Es gibt ein Bürgertum hier, das katholisch geprägt ist, findet sich eher im Süden als im Norden des Landes, ist eher konservativ in verschiedensten Schattierungen, ist eher wohlhabend. Man schickt seine Kinder oft auf katholische Privatschulen. Religion ist hier Privatsache, also darf es auch katholische Privatschulen geben, eine dieser wunderbaren Widersprüche des Landes. Auf diesen Privatschulen wird Religionsunterricht erteilt, nur dort, an öffentlichen Schulen gibt es ihn nicht. Dieses katholisch geprägte Bürgertum, das ist so eine Art Durchschnittskatholik. Trotzdem sind Katholiken generell im öffentlichen Leben nicht präsent. An Feiertagen sieht man in den Kirchen gut angezogene Familien, die Söhne im Anzug, die Töchter mit Schleifen im Haar. Da sind die Kirchen voll, ansonsten sind sie leer. Sie äußern sich auch nicht. Wenn Sie fragen, was macht das mit den Menschen? Dort wird ganz sicher Betroffenheit herrschen in diesen Familien, aber sie zeigt sich nicht nach außen hin. Ich wohne in Paris in einer Gegend mit einer großen spanischen Gemeinde. Da gibt es auch eine spanische Kirche und diese Iglesia Española, da ist jeden Abend Betrieb. Und wenn Sie sonntags um 9:50 zur Messe wollen, bekommen Sie keinen Platz mehr. Das gibt es auch in Frankreich, diese Form des praktizierten Katholizismus. Aber es sind eben nicht die Franzosen, die die Kirchen füllen.
Vielen Dank, Jürgen König, über die katholische Kirche, deren Probleme eher am Rande beobachtet werden. Danke nach Paris. Haben Sie da Frauenstimmen gehört? Das war eine Aufnahme des Dresdner Kreuzchores. Darin singen bisher nur musikalische männliche Wesen. Die hohen Lagen werden von Knaben übernommen, also von Jungen vor dem Stimmbruch. Das hat in der Musik und in der Kirchengeschichte eine lange Tradition, aber das muss ja für die Zukunft nichts heißen. Es gibt Stimmen, die das ungerecht finden, ja sogar verfassungswidrig. Unser sächsischer Landeskorrespondent Bastian Brandau hat juristische, feministische und vokalwissenschaftliche Töne vernommen.
Vor 3 Jahren feierte der Dresdner Kreuzchor 800 Jahre Bestehen. Die wohlfrisierten Knaben und jungen Männer mit weißen Hemdkrägen sind weltweite Botschafter der Stadt Dresden, die den Chor jährlich finanziell unterstützt. Durch eine städtische Stiftung und direkte Zuschüsse in Millionenhöhe. Dass dabei nur Jungen gefördert werden, scheint vielen in Dresden eine Selbstverständlichkeit. Auch von der Stadtverwaltung gibt es keine Anzeichen, daran zu rütteln. Manchen Stadträten aber in der Fraktion der Linken und Piraten ist das ein Dorn im Auge. Matthias Schulte-Wissermann, Vertreter der Piraten.
Wir fordern das gleiche Geld, die gleiche Ausbildung, die gleichen Chancen, die den Kreuzchor Jungs jetzt gegeben werden, auch für Mädchen gegeben werden. Ich finde es im Jahr 2019 fast schon unwürdig, darüber zu reden, ob wir einen Verein, eine Institution weiter unterstützen, die per Satzung nur Jungs zulässt.
Denn das tut der Kreuzchor, der Jungen im Grundschulalter aufnimmt und ihnen im Osten der Stadt eine Eliteausbildung zukommen lässt. Dort im Chorbüro sitzt Kreuzkantor Roderich Kreile seit gut 20 Jahren in diesem Amt. Zuletzt habe es eine konkrete Anfrage eines Mädchens gegeben und immer wieder fragten Schwestern von Kruzianern an, ob sie nicht auch mitsingen könnten. Ihnen müssten sie absagen, Denn der Kreuzchor als Knabenchor stehe nun einmal nur Jungen offen, sagt Kreide.
Wobei ich in dem Zusammenhang dieser Diskussion ja nur immer wieder sagen kann, sich auf die Tradition zu berufen, trägt nicht weit genug. Man muss heutzutage, wenn man erklären will, warum es Knabenchöre gibt, noch andere Dinge heranziehen.
Er wolle unbedingt an Knabenchören festhalten, sagt Kreile. In gemischten Chören seien Jungs häufig deutlich in der Unterzahl, in reinen jungen Chören aber ließe sich ihr Potenzial besser fördern. Für Mädchen wiederum gäbe es ja auch exzellente Mädchenchöre. Und natürlich sei die Knabenstimme ein Faszinosum, gerade weil sie nach dem Stimmbruch verloren gehe.
Physiologisch mag es Unterschiede geben. Man sagt der Knabenstimme nach, sie sei durchschlagskräftiger, überhaupt eben stärker, klar und rein. Man sagt der Mädchenstimme nach, sie sei etwas verhauchter, etwas weicher und eben nicht so kräftig. Nun, auch da gibt es natürlich statistische Aussagen und Schnittmengen. Wenn man diesen Kriterien, so wie ich sie pauschal jetzt gesagt habe, folgt, dann gibt es natürlich auch Jungs, die sich danach eher wie Mädchen anhören und es gibt auch Mädchen, die sich mehr wie Jungs anhören.
Klingen Jungen wirklich anders als Mädchen? Alles eine Frage des Trainings und der Ausrichtung, sagte zuletzt etwa der Leiter des Essener Mädchenchores Raimund Wippermann dem WDR. Und nicht des Geschlechts. Schließlich klinge schon ein Knabenchor nicht wie der andere.
Also man muss schon sehr lange suchen, um überhaupt noch einen Praktiker zu finden. Also ein Chorleiter, der diese These vertritt, dass es einen fundamentalen Klangunterschied zwischen Mädchen- und Jungenstimmen vor dem Stimmbruch gäbe.
Sagt Susan Brecklein, Anwältin aus Berlin. Sie fordert, dass Mädchen ganz selbstverständlich auch in Knabenchören singen dürfen und hat vor einigen Monaten eine Debatte darüber angestoßen. Sie drängt auf ein Ende der, wie sie sagt, verfassungswidrigen Diskriminierung von Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Juristisch sei der Fall eindeutig, sagt Brecklein.
Beim Kreuzchor oder Thomanochor handelt es sich ja um staatliche Einrichtungen, sogenannte Regiebetriebe, die nicht unerheblich durch gemeinnützige Stiftungen gefördert werden. Und von dieser Förderung, von der musikalischen Ausbildung, werden ja Mädchen nicht mangels Begabung oder mangels Eignung ausgeschlossen, sondern allein wegen ihres Geschlechts. Sie sind also im falschen Geschlecht. Und für diese Ungleichbehandlung, sagt die Verfassung, muss es zwingende Gründe geben. Ansonsten handelt es sich um eine verfassungswidrige Diskriminierung.
Juristische Aussagen sind sicher stark,
sagt Kreuzkantor Ruderich Kreile.
Aber ob die nun wirklich in vollem Umfang das berücksichtigen, was an dem Gedanken Knabenchor, Mädchen in Knabenchören, Knaben in Mädchenchören, was damit zusammenhängt, Knabeninternate an Schulen, Mädchenschulen, wo dann sich auch Jungs einklagen können. Also, ob man damit auf einer rein juristischen Basis umgehen sollte, das wage ich doch zu bezweifeln.
Im Mai wird in Dresden ein neuer Stadtrat gewählt. Piratenpolitiker Matthias Schulte-Wissermann will die Gleichberechtigung im Kreuzchor zum Thema des beginnenden Kommunalwahlkampfes machen. Es ist eine Debatte, die in Dresden bisher in der Nische geführt wird. Längst nicht alle Parteien haben öffentlich dazu überhaupt Stellung bezogen. Wenn aber die Politik nicht entscheide, würden dies halt irgendwann die Gerichte tun, sagt Stadtrat Schulte-Wissermann.
Im Übrigen gehe ich davon aus, dass unser bester Verbündeter irgendein Verwaltungsgericht sein wird, was schlicht und ergreifend die Gemeinnützigkeit entzieht für eine Institution, die nur Jungs zulässt.
Ein von einem Knabenchor abgelehntes Mädchen könnte sich den gleichberechtigten Zugang vor einem Verwaltungsgericht erklagen. Sollte eine übergeordnete Entscheidung seine Institution dazu zwingen, auch Mädchen aufzunehmen, würde er sich dem natürlich nicht verweigern, sagt Kreuzkantor Ruderich Kreile.
Mein persönliches Resümee, nachdem ich mich mit dieser Frage ausführlich doch beschäftigt habe: Knabenchöre haben auch heutzutage ihre Funktion in der Gesellschaft, aber mir ist ganz klar, dass die Ausbildung, die die Jungs hier bekommen, sehr, sehr intensiv ist. Und die Frage ist also für mich nicht, ob man jetzt Mädchen hier in den Knabenchor aufnimmt. Das hielte ich für einen Irrweg. Sondern die Frage ist, wie schafft man es, dass Mädchen, die das wollen, eine ähnlich intensive Ausbildung erhalten?
Ein gleichberechtigter Mädchen- und Knabenchor, das ist das Modell, wie es in vielen Domchören praktiziert wird. Oder auch in England, wo ein Gericht die Kathedralen zwang, Mädchen in ihren Chören aufzunehmen. Es ist das Modell, für das auch die Piraten im Dresdner Stadtrat streiten. Rechtsanwältin Susan Brecklein aber will, dass Mädchen und Jungen genau gleich behandelt werden und auch gemeinsam singen.
Wenn alle gleichberechtigt gefördert werden, vielleicht getrennt proben und mal gemeinsam auftreten, mal getrennt, dann ist das alles kein Problem. Selbst davon sind ja Kreuzchor und Thomanochor Jahrhunderte entfernt. Insofern wäre ein Mädchenchor schon ein Fortschritt. Aber gerade bei den semiprofessionellen Knabenchören habe ich die Befürchtung, wenn Mädchen zwar unter dem Logo oder der Marke Thomanochor oder Kreuzchor mitmachen dürfen, aber institutionell doch wieder getrennt sind, also nicht das gleiche Repertoire singen, nicht die gleichen Konzertreisen machen und so weiter, dass hier nur eine formale und keine tatsächliche Gleichbehandlung bewirkt wird.
Genau deshalb, fordert Susan Brecklein, müssten sich die Chöre und insbesondere die öffentlichen Träger wandeln.
Wenn es aber für alle Beteiligten ohnehin nur eine Frage der Zeit ist, dass Mädchen zugelassen werden müssen, warum macht man das dann nicht gleich offensiv und konstruktiv? Warum sollen die begabten Mädchen nicht jetzt ihr Potenzial entwickeln dürfen?
Eine Frage, der sich die Verantwortlichen des Kreuzchors vielleicht schon morgen wieder stellen müssen. Beim sogenannten Nachwuchstag sucht der Chor neue Mitsänger.
Ein Stimmrecht für Mädchen im Knabenchor. Bastian Brandau berichtete am Internationalen Frauentag über den Dresdner Kreuzchor. Am Sonntag wird die Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen. Sie geht in diesem Jahr an die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus und an das Netzwerk für Demokratie und Courage. Namensgeber sind der Religionsphilosoph Martin Buber und der Historiker Franz Rosenzweig, beide bedeutende jüdische Intellektuelle in Deutschland. In den 1920er Jahren begannen sie gemeinsam mit der Verdeutschung, so hieß das damals, der Bibel. Das Wort Brückenbauer darf in Sonntags- und Preisreden nie fehlen. Vor allem Martin Bubers Ideen für eine Versöhnung zwischen Juden und Christen und zwischen Juden und Arabern sind bis heute aktuell. Igal Avidan erinnert an den brisanten Brückenbauer.
Ein kleingewachsener Mann mit klaren Augen und einem langen weißen Vollbart steht im Jugenddorf Ben Shemen bei Jerusalem und hält einen Vortrag über die Bibel. Ein 19-jähriger Schüler greift den eloquenten Professor überraschend heftig an. Das war Shimon Peres. Bubers Pessimismus über einen bevorstehenden jüdisch-arabischen Krieg wischte der junge Mann als Blödsinn ab. Er bereue bis heute, dass seine Chuzpe größer war als Bubers Überzeugungskraft, sagte Israels Staatspräsident Shimon Peres seinem Biografen. Der Religionsforscher und Philosoph Martin Buber war einer der wenigen Zionisten damals, der eine jüdisch-arabische Zusammenarbeit in Palästina für lebensnotwendig hielt. So schrieb 1929 der Professor an der Hebräischen Universität in Jerusalem.
Wir haben in Palästina nicht mit den Arabern, sondern neben ihnen gelebt. Das Nebeneinander zweier Völker auf dem gleichen Territorium muss aber, wenn es sich nicht zu einem Miteinander entfaltet, zu einem Gegeneinander ausarten. So droht es auch hier zu geschehen.
Jahre früher war es der junge Buber, der dem Gründer des Zionismus, Theodor Herzl, widersprach. Buber kritisierte Herzls Vision eines Judenstaates in Palästina und plädierte für einen Kulturzionismus. Was wäre, wenn Herzl und später Staatsgründer David Ben-Gurion auf Buber gehört hätten? Wäre der Staat Israel jemals entstanden? Dazu Bubers Biograf Dominique Borel, Autor des monumentalen Werkes »Martin Buber, was es heißt, ein Mensch zu sein«, im Telefongespräch aus Paris.
Ich glaube ja, aber dem Vernehmen nach hätten wir eine Stadt Israel, der sowieso in Planung war und auch bei den Kulturleute sozusagen, ob das so schnell geworden wäre, da habe ich natürlich meine Zweifel.
Der Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik sagt hingegen,
der Staat, der zustande gekommen ist, der konnte nur so zustande kommen. Anderweitig wäre das so eine Art besserer, größerer hebräischer Universität in diesem Teil des Osmanischen Reiches geworden und auch geblieben.
Martin Buber wurde 1878 in Wien geboren. Mit 3 Jahren verließ seine Mutter die Familie und er wuchs bei seinem Großvater in Lemberg auf. Im Haus des Privatgelehrten und Sammlers alter rabbinischer Literatur gewann Buber persönliche Eindrücke von Chassidismus, der religiösen Bewegung der osteuropäischen Juden. Dieses Wissen verbreitete er nach dem Ersten Weltkrieg von Heppenheim bei Frankfurt aus, wo er damals wohnte. Birgit Meurer, Bildungsreferentin am Martin-Buber-Haus, führt durch die Villa, die heute eine kleine Ausstellung, ein Archiv und eine Begegnungsstätte beherbergt.
Hier war sein Arbeitszimmer. Die Fenster sind noch original in der Lage wie zu Zeiten von Bubers. Das heißt, hier stand sein Schreibtisch mit Blick auf den Graben.
Der jüdische Philosoph und Historiker Franz Rosenzweig gewann 1921 Buber als Lehrer für das Freie Jüdische Lehrhaus in Frankfurt. Gemeinsam arbeiteten sie an einer deutschen Übersetzung des Alten Testaments, die Buber nach Rosenzweigs Tod allein vollendete. Alles wirkliche Leben ist Begegnung, war Bubers Motto. Diesen Dialog führte er intensiv auch mit Andersdenkenden, sagt sein Biograf Dominique Burel.
Das ist sogar das Wichtigste bei Martin Buber, was da heute noch bleibt. Dialog mit Christen, Dialog mit Deutschen und Dialog mit Arabern.
Der gläubige Jude und Pazifist Buber erklärte seine universelle Haltung in einem Interview 1960 folgendermaßen.
Eine Zusammenarbeit der Religionsgemeinschaften ist in unserer Zeit erforderlicher als je vorher, weil die allen glaubenden Menschen gemeinsame Sorge, die um die Zukunft des Menschen auf der Erde zu einer überschweren Beängstigung geworden ist und weil ihr nur durch gemeinsames Werk unter gemeinsamer Anrufung der Hilfe Gottes tätig begegnet werden kann.
Annette Adelmann ist die Generalsekretärin des Internationalen Rates der Christen und Juden, oder ICCJ, der Dachorganisation von 40 nationalen christlich-jüdischen Organisationen weltweit, auch des Deutschen Koordinierungsrats. Seit 1979 hat der ICCJ seinen Sitz im Martin-Buber-Haus.
Dadurch, dass Buber selbst im Laufe seines schriftstellerischen und denkerischen Lebens und Wirkens sehr sensibel auf politische Gegebenheiten reagiert hat, sehr sensibel auf gesellschaftliche Gegebenheiten reagiert hat und dahingehend auch seine Schwerpunkte ausgerichtet hat, ist Martin Buber für mich letztlich auch immer ein wenig der Leitfaden, mich daran zu erinnern, bleibt flexibel im Denken.
Martin Buber wurde in Heppenheim von den Nazis schikaniert. Er wurde zum Beispiel aus der Reichsschriftstumskammer ausgeschlossen und durfte daher die Tantiemen für seine Bücher nicht einkassieren. Dank seiner internationalen Bekanntheit konnte er im März 1938 nach Jerusalem reisen. Nach der Shoah gilt er als wichtigster Brückenbauer zwischen Deutschen und Juden. Bereits 1950 reiste er zum ersten Mal in die Bundesrepublik und 1953 nahm er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels entgegen.
Die Erinnerung an die 12-jährige Herrschaft des Homo contra Humanus hat hier den Geist wacher und des ihm als Geist aufgetragenen Werkes bewusster gemacht, als er vor dem war. Kundgebungen wie die Erteilung des Hansischen Goethepreises und des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an einen überlebenden Erzjuden wollen in diesem Zusammenhang verstanden werden.
Auch über 50 Jahre nach seinem Tod und fast 100 Jahre nach der Gründung des kleinen Verbandes Brit Shalom zur Förderung einer jüdisch-arabischen Verständigung und der Gründung eines binationalen Staates in Palästina, an dem Martin Buber mitwirkte, ist seine Weitsicht auch heute relevanter denn je, sagt Micha Brumlik.
Und wenn es eine nur Einstaatenlösung gibt, dann muss die früher oder später, wenn sie kein Apartheidsregime sein soll, eine Konföderation sein zwischen jüdischer und arabischer Bevölkerung. Buber hätte prophetisch gesehen am Ende das letzte Wort.
Alles wirkliche Leben ist Begegnung, ein Satz mit Poesiealbum-Qualität. Igal Avidan erinnerte an Martin Buber. Das war Tag für Tag für diese Woche. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.